Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Ja, herzlich willkommen zu Folge Nummer 19 von unserem FAZ Einspruch Podcast. Diesmal am 5. April 2018 an einem Donnerstag. Tut mir leid, wir sind einen Tag zu spät, weil Konstantin leider nicht hier ist, aber nächste Woche gerne wieder dabei ist. Aber hier begrüßen Sie deswegen heute Corinna Budras und
wieder mal Markus Jung. Hallo.
Ja, herzlichen Dank, Markus, dass du so kurzfristig eingesprungen bist. Wir haben wieder eine Menge Themen und wollen gleich anfangen. Die neue Bundesregierung ist im Amt und jetzt geht es endlich los mit den großen Gesetzesentwürfen. Wir haben ein großes Vorhaben aus dem Justizministerium von Katharina Barley, das wir jetzt mal ein bisschen genauer uns angucken wollen. Da geht es um die Neuregelung von Geschäftsgeheimnissen und was das für Auswirkungen hat auf Whistleblower. Stichwort LuxLeaks zum Beispiel oder auch eben der Facebook-Fall Cambridge Analytica. Wir schauen auf einen Streit, der schon etwas länger schwelt zwischen dem Bundesverfassungsgericht und der Stadt Wetzlar über einen NPD-Aufmarsch und was das für weitreichende Folgen haben kann. Wir haben noch eine weitere Folge zum Dieselstreit, zum endlosen Dieselstreit und was das OLG Köln in dieser Sache recht wegweisend jetzt entschieden hat. Und wir haben natürlich ein schönes, gerechtes Urteil. Vielleicht aber, bevor wir uns richtig in die Themen stürzen, noch zwei Nachträge. Zum Thema Facebook hatten wir ja letzte Woche ganz in extenso die Situation mit Cambridge Analytica besprochen. Da hat es jetzt insofern zwei Entwicklungen gegeben, dass offensichtlich doch wesentlich mehr Leute betroffen sind als die 50 Millionen, die letzte Woche noch im Gespräch waren. Inzwischen sollen es 87 Millionen gewesen sein. Und außerdem, das ist ein absolut getrennter Fall davon, Mark Zuckerberg hat nämlich in einem recht lapidaren Statement bekannt gegeben, dass womöglich die Daten von fast allen Facebook-Nutzern, also rund geschätzt 2 Milliarden, womöglich auch mit Doppelkonten, so wie bei mir, betroffen sein könnten. Denn es hat wohl eine Schwachstelle gegeben. Es ist eben so, dass offensichtlich Kriminelle die öffentlichen Daten durchforstet haben oder es jedenfalls auch die Möglichkeit gab, dass das passiert eben ist und dabei Handynummern und E-Mail-Adressen abgegriffen haben, von denen vielleicht auch viele Facebook-Nutzer gar nicht wussten, dass die im öffentlichen Profil zugänglich waren. Denn das ist eine Voreinstellung gewesen von Facebook, die sie dann so ein bisschen untergeschoben haben, die man aktiv hätte ändern müssen als Nutzer. Und da viele Nutzer da dann doch vielleicht nicht drauf geachtet haben, war die bei vielen Menschen eben noch drin. Und deswegen könnte es eben sein, dass Kriminelle diese Daten abgegriffen haben. Wer das ist, was sie damit gemacht haben, ist noch gänzlich unklar. Die Aufregung, die jetzt besteht, ist eben einfach, dass es wirklich nochmal eine komplett neue und auch größere Dimension ist. Natürlich mit weniger Daten, weil es nur die öffentlichen Profile betrifft. Aber es sind eben wesentlich mehr Leute betroffen. Und es ist auch noch unklar, was damit passiert und Facebook, insbesondere Mark Zuckerberg, war da einfach in seinem Statement gestern auch wahnsinnig lapidar.
Hat er denn irgendwas schon gesagt, ob das nur die eigentliche Plattform betrifft und auch die Tochtergesellschaft? Ich meine, Facebook hat ja vor einigen Jahren Instagram gekauft, damals für einen ja damals schon angesehenen hohen Preis, dann ein paar Jahre später nochmal für WhatsApp, glaube ich, über 20 Milliarden Dollar seinerzeit hingelegt. Kann man dazu schon mal was sagen?
Nee, dazu hat er nichts gesagt. Und wie gesagt, in dem, was er auch jetzt zu Facebook selber gesagt hat, war er noch sehr, sehr vage. Aber nächste Woche wird er sicher vor dem amerikanischen Kongress verantworten müssen und da rechnen eben viele amerikanische Medien damit, dass er gegrillt wird.
Stimmt.
Das ist sehr wahrscheinlich. Das also zu Facebook. Dann noch ein Nachtrag zu Puigdemont, also dem ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten, der jetzt hier in Deutschland in Haft sitzt. Und da hat die Generalanwaltschaft beantragt, das war sozusagen der erste Schritt in diesem ganzen, in dieser ganzen Justizsaga zur Auslieferung von Puigdemont, hat eben Auslieferungshaft beantragt. Und jetzt muss das OLG Schleswig prüfen, ob es dem sozusagen stattgibt.
Ja, es wird jetzt, man erinnert sich so ein bisschen an ein Ping-Pong-Spiel, jetzt mehrere Verfahrensschritte geben. Zuerst jetzt mal tatsächlich die Voraussetzungen des internationalen Haftbefehls überprüft werden nach dem Antrag der Generalstaatsanwaltschaft, wie du eben schon gesagt hast. Dann geht das wieder zurück an die staatsanwaltschaftliche Seite. Die werden dann nochmal sich wiederum auch intensiver damit auseinandersetzen, was denn da konkret vorgeworfen wird, ob die Voraussetzungen für so eine Auslieferungshaft vorliegen. Das geht dann wieder zum OLG Schleswig und dann wiederum zuletzt kann die Staatsanwaltschaft, die Generalstaatsanwaltschaft prüfen, ob irgendwelche Formen von Hindernissen vorliegen. Beispielsweise, wenn man jetzt, man redet ja viel über ihn als einen politischen Gefangenen, ob ihm da auch ein politisch motivierter Prozess in Spanien droht, die möglicherweise rechtsstaatliche Grundprinzipien verletzen könnte. Und das wäre ein Hindernis letztendlich in der allerletzten Stufe. Also das wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Da wird es den einen oder anderen spannenden Entscheidungen sicherlich noch geben.
Und wir wollen jetzt auch gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, sondern verweisen eben auf letzte Woche. Vielleicht nur einen Nachtrag noch. Es wird ja immer gefordert, dass sich die Politik einschalten muss, um da Schlimmes zu verhindern und auch eine Auslieferung dieses politischen Gefangenen, jetzt alles in Anführungsstrichen, an Spanien zu verhindern. Und das ist natürlich nur bedingt möglich, denn die Unabhängigkeit der Justiz ist ja nun einfach mal ein fester Grundpfeiler unserer Verfassung. Wo es aber tatsächlich eine Rolle spielen könnte, der Einfluss der Politik wäre dann tatsächlich im Verhältnis der Generalstaatsanwaltschaft, denn die, also Staatsanwaltschaften, eben sind untergeordnete Behörden, sind also dem jeweiligen Justizministerium unterworfen und insofern auch weisungsabhängig.
Ja, das kann man so sagen. Und es gibt dann natürlich noch einen anderen Punkt. Das Gericht kann ja selbst im Rahmen der öffentlichen Anhörung, die noch erfolgen könnte, wie heißt es so schön, die Bundesregierung ins Benehmen setzen und da eine Möglichkeit zur Stellungnahme natürlich auch geben. Aber das obliegt tatsächlich dem OLG Schleswig. Also haben wir da keine unmittelbare Einflussnahme an dem Punkt.
Aber das wollten wir eben auch nur noch mal nachtragen, weil das jetzt auch eine Frage war, die aufkam in dieser ganzen Aufregung und den Diskussionen, wo natürlich auch immer ein bisschen viel durcheinander geht. Jetzt kommen wir aber zu einem gänzlich neuen Thema, das hier noch nie irgendeine Rolle spielte, aber womöglich in Zukunft mal tun möchtet. Wird jedenfalls heute, wo es darum geht, dass es einen neuen Gesetzesentwurf gibt zum Thema Geschäftsgeheimnisse. Markus, was steckt da?
Ja, im Land der Dichter, Denker, aber auch der Ingenieure hat man sich in den letzten Jahren immer sehr da beklagt über den Ideenklau oder auch die sogenannten Produktpiraterien, häufig ja auch aus Fernost. Und die deutsche Industrie und auch die deutsche Wirtschaft haben ja schon viel gefordert und haben gesagt, wir müssen unsere Know-how, unsere Lizenzen deutlicher stärken. Was übrigens ein großer Kontrast dazu ist, dass wir in Deutschland ja auf der anderen Seite einen sehr bekannten und auch renommierten Standort auch in der Justiz haben für den Patentschutz. Aber den Unternehmen ist das nicht weit genug gegangen und es gab ja auch immer wieder auch vereinzelte Fälle, in denen enttäuschte Mitarbeiter oder auch Mitarbeitern unheimlich viel Geld geboten wurde. Geschäftsgeheimnisse, Blaupausen, was auch immer, verraten haben an die Konkurrenz. Und häufig ist diese Stoßrichtung dann tatsächlich gewesen, das war auch so ein bisschen der Anlass in der größeren Diskussion von deutschen und europäischen Unternehmen in Richtung Industrieländer oder Schwellenländer mit niedrigerem Lohnniveau, wo man natürlich auch dann zu ganz anderen Preisen produzieren kann und entsprechend dann auch die Produkte billiger werden. Kurzum, die EU hat schon bereits vor knapp 2 Jahren da die bestimmten Punkte aufs Gleis gesetzt. Im EU-Parlament gab es vor ungefähr knapp 2 Jahren eine Abstimmung. Da wurde eine Richtlinie verabschiedet zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Und wie es mit solchen Richtlinien ist, werden die natürlich nicht 1:1 oder nicht unmittelbar umgesetzt bei den Mitgliedstaaten, sondern es gibt eine bestimmte Übergangsfrist. Da muss es Anpassungen geben an die jeweiligen nationalen Gesetze, an die Begebenheiten, die es nun mal in den verschiedenen Mitgliedstaaten ja auch immer ganz unterschiedlich gibt. Und ganz offenbar ist man in Deutschland da vor einem ganz finalen Punkt,
nämlich diesen Gesetzesentwurf. Jetzt muss ich mal nachschauen. Das ist ein sehr langes und kompliziertes Gesetzentwurf für ein Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Ich erspare euch jetzt allen da draußen die juristische Abkürzung. Jedenfalls ist dieser Gesetzesentwurf bekannt geworden, jetzt kurz vor Ostern. Da gab es schon die ersten Medienberichte darüber. Das ist also offenbar das erste größere Projekt, was Frau Barley in ihrem Ressort umsetzen wird. Und dieser Gesetzesentwurf sieht einerseits, das muss man natürlich von zwei Seiten immer betrachten, sehr, sehr weitreichenden Schutz für die Industrie und für die Wirtschaft vor, wenn es um Datenklau geht. Wir haben eben schon viel über das Thema Datenklau auch hier gesprochen. Auf der anderen Seite gibt es aber schon auch jetzt Kritik seitens non-governmental organizations, also der NGOs oder natürlich auch diverse Verbraucherschützer, Interessenschützer, die sagen, naja, uns fehlt da eigentlich so auf der anderen Seite auch der Schutz für die sogenannten Whistleblower, also diejenigen, die Informationen nach außen geben und vor allen Dingen aber auch, was uns beide betrifft, auch Journalisten. Aber fangen wir mal so an, dass in dem Entwurf, der übrigens, glaube ich, gestern, vorgestern von der Online-Plattform netzpolitik.org auch geleakt wurde, wir packen den Link dazu in die Shownotes, sind so knapp über 50 Seiten, die man sich dann da durchlesen kann, dass es einerseits eine sehr starke Komponente hat, in dem der Gesetzgeber derzeit auch zum Ausdruck, dass er einen einheitlichen Mindestschutz schaffen will für den Geschäftsgeheimnisse. So sollen etwa...
Also was geschützt zum Beispiel
ist, ne? Also was geschützt ist. Und damit sollen vor allem natürlich auch der Industriestandort Deutschland, die Innovation soll wieder gestärkt werden, sollen mehr Vertrauen geschaffen werden, dass Unternehmen, wenn sie denn tatsächlich so einer Produktpiraterie oder auch einem Ideenklau unterworfen sind, dann dem auch entgegentreten können. Nämlich unter anderem ganz klar fordern können, dass auch im Ausland bestimmte Dinge unterlassen werden oder auch Schadensersatzforderungen erleichtert werden. Denn das ist ja häufig auch der Fall, wenn du hier klagst in Deutschland, als deutsches Unternehmen hast du ein ganz anderes Setting, ein ganz anderes Verständnis, wie du mit den Ansprüchen auch umgehen kannst. Aber in bestimmten, ich will da gar nicht vorgreifen, das soll jetzt auch nicht so despektierlich klingen, aber in bestimmten anderen Justizapparaten, anderen Jurisdiktionen läuft es ja ganz anders natürlich auch.
Meinst du die Chinesen?
Oh, wer weiß, ja. Aber in der Tat gibt es ja auch viele internationale Kanzleien, die in China mittlerweile aktiv sind. Vieles wird da ja gelöst über Schiedsverfahren. Singapur hat sich da ja auch außerhalb von China als ein großer Hub entwickelt, um da Probleme zu lösen. Aber in dem Gesetz geht es halt einfach vor allen Dingen darum, Patente, Marken, Designs, Urheberrechte umfassend zu schützen. Offenbar ist meine Ansicht, dass das bislang nicht so geschehen ist, wie man das eigentlich handhaben wollte, wie das eigentlich auch hier dem Industriestandard zu entsprechen hätte.
Genau, also im Grunde genommen ja auch ein legitimes Anliegen, weil es geht tatsächlich um Milliarden und es ist natürlich auch ärgerlich, wenn das sozusagen an den Konkurrenten in irgendeiner Art und Weise durchgestochen wird oder man da auch tatsächlich Schaden hat. Aber es ist eben so, dass es einen Kollateralschaden gibt. Ja. Schwieriges Wort. Kollateralschaden.
Ja, Kollateralschaden, ja, genau. Aber
das nehme ich im Grunde genommen da auch berechtigte Interessen, denn manchmal hat es ja auch seinen Sinn, dass Geschäftsgeheimnisse verraten haben. Also zumindest hat die Gesellschaft was davon, wenn das getan wird. Und die geraten da so ein bisschen unter die Räder. Ne? Ja. Also wir haben jetzt, um es mal ein bisschen auch ins Bild zu setzen, wir haben natürlich diesen ganzen Cambridge Analytica-Fall, war einfach im Grunde genommen einem Whistleblower geschuldet. Also jemand, der Charlie Wiley hieß der, im ehemaligen Mitarbeiter, der ausgepackt hat.
Der Mann mit den roten Haaren.
Genau. Genau, der ausgepackt hat und der Öffentlichkeit mitgeteilt hat, was da so läuft. Und das ist natürlich eigentlich insofern ein Problem, als dass er Geschäftsgeheimnisse natürlich verraten hat und dem Unternehmen auch geschadet hat.
Ja, das ist ein großer Reputationsschaden für das Unternehmen. Und ähnliche Fälle gab es ja in der Vergangenheit. Wir haben Anfang des Jahres sehr viel über die sogenannten LuxLeaks, du hast die vorhin ja auch erwähnt. Das betraf die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, PwC in Luxemburg, bei der zwei ehemalige Mitarbeiter, einer von den beiden ist Antoine Deltour, das ist eigentlich der bekanntere von den beiden, Geschäftsgeheimnisse oder auch Unterlagen kopiert und an einen französischen Journalisten
weitergegeben haben. Das sind Fälle, die liegen jetzt zurück 7, 8 Jahre und die gingen, haben sehr, sehr weite Wogen geschlagen, 2014, 2015 im Kontext der ganzen Diskussion. Dürfen eigentlich Briefkastenfirmen sich in Luxemburg ansiedeln? Was hat das für Steuervorteile für multinationale Konzerne? Und haben dann gerade in den Medien sind die vielfach aufgegriffen worden, Antoine Deltour, und das ist das große Problem, auch jetzt hier wieder in diesem Gesetzesentwurf. Es läuft alles auf zwei Ebenen. Der Whistleblower gibt Dinge preis, die, wir haben schon eben gesagt, Reputationsschaden auslösen können, die Geschäftsgeheimnisse verraten können. Um welchen Preis geht das? Also man muss sagen, nach dem deutschen Arbeitsrecht ist es ja so geregelt, auch wenn das in den Arbeitsverträgen nicht explizit drinsteht. Es gibt Nebenpflichten. Eine besagt, ich muss mich loyal gegenüber meinem Arbeitgeber verhalten. Und insbesondere darf ich Internas, wenn die meinem Arbeitgeber schaden könnten, nicht nach außen tragen. Und da ist die Krux beim Whistleblowing, weil er ja, indem er Informationen nach außen hingibt, preisgibt, auf jeden Fall diese Nebenpflicht verletzt, sich unter Umständen vielleicht sogar strafbar macht. Ne? Wenn ich also Dinge, die meinem Arbeitgeber explizit gehören, an mich nehme, unbefugt und habe dazu keine Erlaubnis, dann ist das ja erstmal auch ein Diebstahl oder kann natürlich auch noch weitergehen, Unterschlagung, weitere Vermögensdelikte, vielleicht auch Hausfriedensbruch, da sind ja ganz viele Facetten auch denkbar. Aber auf der Gegenseite, du hast es ja eben bei Cambridge Analytica schon dargestellt und bei LuxLeaks war es ja dann auch so, was kann ein Mehrwert für die Öffentlichkeit da sein? Wie geht es um das Anstoßen von gesellschaftspolitischen Diskussionen? Bei den LuxLeaks ging es ja dann auch darum, ist es denn gerechtfertigt, dass Unternehmen, die unglaublich große Gewinne abziehen in bestimmten Ländern, da ging es ja auch um wirklich viele große Industriekonzerne, es ging um die Tech-Konzerne, es ging um große Industriekonzerne, es ging um Automobil. Es ging auch um große bekannte Bekleidungs- und Konsumgüterketten, die dann einfach gesagt haben, innerhalb unserer Strukturen ziehen wir Steuergewinne nach Luxemburg, wo sie quasi nicht besteuert werden. Und da muss man sich natürlich schon fragen, und andere normale Unternehmen, die das nicht in Anspruch nehmen, zahlen halt ihre Steuern und fördern dann natürlich auch die öffentliche Infrastruktur, beispielsweise hier in Deutschland.
Und es ist eben so, dass man auch anders als durch Whistleblower tatsächlich nur schwer an die Informationen bekommt. Ne? Denn ja. Wie sollen denn Ermittlungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, die Steuerbehörden davon Wind kriegen, wenn nicht irgendjemand tatsächlich auspackt?
Häufig, ja. Gerade zum Beispiel auch ein Thema, das wir hier das ein oder andere Mal diskutiert haben im Zusammenhang mit Kartellschadensersatzklagen, ist es mittlerweile laut Aussage der EU-Kommission in überwiegenden Fällen so, dass praktisch so Unregelmäßigkeiten oder auch Korruption oder Absprachen eben gerade nur durch solche Whistleblower überhaupt ans Tageslicht kommen. Und wo du es eben gerade angesprochen hast mit den Ermittlungsbehörden, da steht ja immer noch als große Hürde vor dem, wir erinnern uns ans Staatsrecht, es ist ja ein Eingriff in das Eigentumsrecht und auch in den ausgeübten Betrieb. Wenn man da einmarschiert mit einer ganzen Kohorte von Polizisten und Ermittlern, da brauchst du ja erstmal einen Durchsuchungsbeschluss. Und kein Richter oder kein Untersuchungsrichter wird da dir was aushändigen, wenn er nicht irgendwie einen ganz begründeten Verdacht hat. Und dieser Verdacht muss sich auf irgendwas stützen, Informationen. Und die kommen eben meistens von diesen Whistleblowern.
Und das Dilemma, was wir jetzt gesehen haben, dass im Grunde genommen in den vergangenen Jahren auch immer wieder gesagt wurde, wir brauchen einen besseren Schutz, ein klarerer Regelung für Whistleblower, die ist einfach im Moment nicht da. Also natürlich behelfen sich die Arbeitsgerichte, haben so gewisse Grundlinien aufgezeigt, dass man sich natürlich, ehe man sich nach außen wendet, versuchen soll, das innerhalb des Unternehmens zu klären und so weiter und so fort. Aber es ist eben immer noch, wird sehr bedauert, dass es der Schutz von Whistleblowern vor Vergeltung sozusagen durch den Arbeitgeber vor
oder durch den Staat.
Ja. Und durch den Staat, dass es da noch unzureichende Lösungen gibt. Und jetzt setzt dieses Gesetz eigentlich noch eins obendrauf.
Muss man eigentlich sagen.
Das macht die Situation noch schärfer.
Ja, man könnte schon fast dieses blöde Wort von Verschlimmbösern benutzen im Kontext. In der EU-Richtlinie ist gewissermaßen eine Maßgabe, dass man sagt, wer Geschäftsgeheimnisse offenbart oder offenlegt, und in dem Kontext fand ich zum Beispiel ganz spannend, dass die Kollegen von Netzpolitik da direkt auch wieder gleich auch über den Abgasskandal bei VW dann auch im Kontext widersprechen. Wir werden auch gleich nochmal im anderen Kontext darauf eingehen. Jedenfalls steht in der EU-Richtlinie steht drin, es soll tatsächlich ein regelwidriges Verhalten, ein Fehlverhalten oder eine illegale Tätigkeit von unmittelbarer Relevanz, wenn die damit aufgedeckt wird, soll das den Whistleblower von einer unmittelbaren strafrechtlichen Verfolgung schonen, ausgespart werden. So, und wie man in den Entwurf von Frau Barley dann sehen kann, der ein oder andere Hörer, der sich da durchkämpfen wird. Da steht sinngemäß drin, Whistleblower in Deutschland sollen lediglich dann vor einer Strafverfolgung geschützt werden, wenn sie in der Absicht handeln, dass sie mit den Informationen das allgemeine öffentliche Interesse schützen wollen. So, jetzt kann man natürlich wieder argumentieren, was ist denn das allgemeine öffentliche Interesse? Jeder Jurist weiß, da gibt es bestimmte Definitionen, es gibt bestimmte überragende Rechtsgüter, die geschützt werden sollen. Aber in dem Artikel und der verschiedenen Kritik, die jetzt auch herangetragen wird, sagt man natürlich immer, naja, ist denn die Veröffentlichung der Information nicht selbst eigentlich schon das öffentliche Interesse? Und was kann das weiterbringen und anstoßen? Und da haben sich auch die ein oder anderen Politiker schon zu geäußert.
Kurzer Blick nach vorne. Wie geht's jetzt weiter? Wir sind jetzt noch im Stadium eines Entwurfes. Das heißt, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.
Nein, ist noch nicht gesprochen. Das Dokument ist insoweit geleakt und ist auch auf Stand von, glaube ich, 28. oder 29. März. Es geht dann jetzt weiter, dass dieser Entwurf eigentlich in die Ressortabstimmung geht. Das bedeutet, dass die verschiedenen Ministerien da auch nochmal einen Blick drauf werfen können, auch natürlich Anmerkungen machen können. Und dann ist innerhalb des Kabinetts beschlossen wird, und weitergegeben wird zur finalen Lesung in den Bundestag. Wenn ich jetzt irgendwie den Gang der nicht zustimmungsbedürftigen Gesetze irgendwie falsch dargestellt haben sollte, werde ich mir das ja nochmal erfahren über Twitter oder über den Blog.
Genau, dann können Sie ja Bescheid geben.
Genau. So, soweit zu dem Gesetz.
Soweit zu dem Gesetz. Kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, auch sehr brisant, denn es geht um die kleine Stadt Wetzlar, die sich gerade einen großen Battle liefert mit Karlsruhe und dem Bundesverfassungsgericht, also mit niemandem geringeren als diesem wunderbaren Verfassungsorgan. Und worum geht es? Es geht um ein NPD-Auftrittsverbot, was Wetzlar verhängt hat. Das ist in der Tat auch schon eine längere Geschichte. Also die NPD wollte in die Stadthalle Wetzlar und Wetzlar hat, also die zuständigen Behörden dort, der Bürgermeister hat das eben untersagt, mit Hinweis auf fehlende Versicherungen und hat dann natürlich einfach schon auch natürlich Gründe angeführt, die aber das Bundesverfassungsgericht nicht überzeugt haben und die dann in einer Eilentscheidung vor Ostern an einem Samstag festgelegt haben, ihr müsst die NPD da reinlassen. Und was tut Wetzlar? Die widersetzen sich.
Machen nichts.
Ja. Machen nichts. Also beziehungsweise halten das Verbot aufrecht. Und nun kommt es zu einem großen Showdown und eben nicht, weil sich politisch da irgendwie da eine Blockade ergibt, sondern weil die einfach schlicht nicht wollen. Und das kommt so auch wirklich auch zu einem ziemlich vehementen Schlagabtausch. Die dritte Kammer des ersten Senats hat sich dann auch mit sehr scharfen Worten dagegen gewandt, hat eben gesagt, dass es so natürlich nicht gehe und hat aber feststellen müssen, dass natürlich die Sanktionsmöglichkeiten des Bundesverfassungsgerichts relativ eingeschränkt sind. Ja, in solchen Fällen wird es dann immer ziemlich deutlich. Die können natürlich Urteile verhängen, tun es natürlich auch mit mal mehr, mal weniger Pomp. Aber ob die dann umgesetzt werden, ist natürlich ist eigentlich selbstverständlich, aber an solchen Fällen sieht man dann immer, dass es dann doch Ausnahmen gibt.
Naja, Selbstverständlichkeiten haben irgendwie auch immer ihre Grenzen. Man muss dazu sagen, dass Wetzlar ja insoweit schon gewarnt war. Das Ganze hat ja schon auch eine verwaltungsrechtliche Vorgeschichte. Es gab im letzten Jahr schon Entscheidungen, Verwaltungsgericht Gießen. Da gab es dann nochmal eine nächste Instanz bis hin zum Verwaltungsgerichtshof, der in Hessen in Kassel sitzt. Ja genau, Verwaltungsgerichtshof Kassel, der dann auch nochmal seine Justiz dazu gegeben hat und auch die Anordnung eines Zwangsgeldes, was aber die Stadt Wetzlar offenbar nicht gestört hat, an ihrer Haltung festzuhalten. Und ich denke, man muss dann auch schon ganz klar sagen, es ist das eine, ob man eine bestimmte politische und auch vielleicht inhaltliche, strukturelle Haltung gutheißt. Oder ob man sagen kann, wir kommen jetzt ja auch schon so ein bisschen in die politische Diskussion, ob man hier als Hoheitsträger nicht allen politischen Parteien gleichermaßen Zugang zu öffentlichen Raum geben muss. Denn es ist nun mal so, die NPD ist keine verbotene Partei.
Richtig, da gab es ja eben auch aufsehenerregendes Grundsatzurteil im vergangenen Jahr, dass das genau eben festgelegt hat, zwar verfassungswidrig, aber eben so bedeutungslos, dass sie nicht verboten werden muss. Ne? Das war sozusagen die Grundlinie. So, und da ist dann immer relativ jetzt auch in diesem Fall in Sachen Wetzlar ist dann ziemlich eindeutig, wie dann auch eingeschränkt die Möglichkeiten von Karlsruhe sind. Also was die jetzt eben machen konnten, ist die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde aufzufordern, den Vorfall aufzuklären, notwendige aufsichtsrechtliche Maßnahmen zu ergreifen und das Gericht unverzüglich davon zu unterrichten. Also das Zitat macht schon deutlich, richtige Zwangsmaßnahmen sehen anders aus. Markus Wiebe, urteilst du denn den Fall?
Ja, ich glaube, das ist ganz wegweisend und ich glaube, man muss da auch hart durchgreifen, auch wenn man vielleicht politisch orientiert sagen kann oder auch ethisch, findet man das okay oder nicht.
Ja, irgendwie hat es ja was Rührendes, dass so eine kleine Stadt sich irgendwie gegen das große Bundesverfassungsgericht erhebt, ja. Aber so rührend ist es dann nur in den paar Minuten?
So rührend ist es nicht, weil es ist ja einfach jetzt ein Modell, das Beispiel machen könnte. Wir stellen uns das Szenario jetzt einfach mal vor, wir wären nicht in Wetzlar und wir wären in einer anderen Stadt mit anderen politischen Begebenheiten, wo dann eventuell auch gerade andersherum eine eher rechtsextreme Organisation sagen könnte, nein, wir verweigern jetzt hier anderen politischen Parteien den Zugang zum öffentlichen Raum oder zur Miete einer Stadthalle. Und wenn dieser Fall jetzt nicht in aller, man muss es schon so fast sagen, Härte dann auch durchgespielt wird, würden sich in Zukunft alle darauf berufen. Und das denke ich ganz wichtig, dass man da jetzt auch ein Signal aussendet für die Zukunft, für ähnlich gelagerte Situationen, dass man eben gerade keinen Modellfall schafft, auf den sich dann später alle berufen könnten.
Und es verlottern die Sitten, um es mal ziemlich deutlich zu sagen. Also wir hatten so in Einzelfällen ja schon in der Vergangenheit,
ja.
Wir erinnern uns an die große Erbschaftssteuerdiskussion, die uns ja wirklich seit also Monate, wenn nicht gar jahrelang beschäftigt hat. Und das Bundesverfassungsgericht hatte da ja auch eine Frist gesetzt zur Neuordnung der Erbschaftssteuer. Und die ist verstrichen tatenlos, weil einfach die Bundesregierung sich nicht darauf einigen konnte, wie sie es denn nun macht. Das ist ein bisschen anders gelagerter Fall. Ne? Und da wurde schon immer diskutiert, was kann eigentlich das Bundesverfassungsgericht tun, wenn es nun mal so ist. Da wurde dann immer viel von Ersatzvornahme gesprochen, aber letztendlich gibt es da eigentlich gar keine richtigen Dinge, die das Bundesverfassungsgericht tun kann. Ja. Und hier ist eben der Fall nochmal schärfer, weil es ja wirklich um einen geplanten Ungehorsam geht letztendlich.
War da im Kontext der ganzen Dieseldebatte und der Verbote in den Städten, also die Klagen der Deutschen Umwelthilfe, da gab es auch so einen Aspekt?
Da gab es auch, ging es auch in die Richtung. Also da war die Deutsche Umwelthilfe ja sehr erbost darüber, dass die bayerische Landesregierung ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofes von Bayern nicht umgesetzt hat. Also da ging es darum, dass sie zumindest Vorkehrungen treffen mussten für Fahrverbote und da hat sich die Regierung verweigert und da hat die Umwelthilfe tatsächlich Antrag gestellt auf Zwangshaft der Umweltministerin. Das haben wir vor einigen Wochen mal mit Konstantin besprochen. Das wurde aber abgelehnt und jetzt auf einen Zwangswert reduziert, 5.000 Euro, die dann die bayerische Landesregierung dann zahlen sollte. Aber das ist, auch da sieht man einfach, dass im Grunde genommen das eigentliche Problem die Haltung ist, ne? Die Haltung der Politik von Gerichten lassen wir uns nicht sagen. Und wenn uns ein Urteil stört und nervt, dann ignorieren wir es halt. Und vielleicht an dieser Stelle mal natürlich nerven Urteile. Oft übrigens auch viele Kläger leiden drunter, dass sie nicht durchdringen und dass es himmelschreiendes Unrecht ist, aber die können sich dann eben nicht so einfach widersetzen, ja, ne? Und genau. Dann mit zweierlei Maß zu messen und die Politik da was anderes zu gestatten, ist natürlich schwierig. Also vor diesem Hintergrund wollten wir jetzt auch mal die Stadt Wetzlar nachtragen. Wie gesagt, das schwelte so ein paar Wochen und wird uns auch noch ein bisschen weiter beschäftigen, aber es ist auf jeden Fall ein ganz kurioser Fall. Haben wir eigentlich schon über Diesel gesprochen?
Ich weiß nicht.
Selbst in dieser Sendung haben wir es schon ein paar Mal erwähnt und jetzt gab es einen neuen Hinweisbeschluss, ne? Genau. Also jetzt auch eine Zwischenentscheidung nur vom Oberlandesgericht Köln, die aber nicht uninteressant ist und nicht nur Dieselfahrer betreffen könnte.
Um das nochmal zu weiten, es gibt natürlich zahlreiche Kunden von VW oder auch den diversen Tochtergesellschaften, die da betroffen sind, ja, vor allen Dingen Audi, die sagen, so geht das nicht. Ich möchte eigentlich gerne im Rahmen ist ja Kaufrecht. Wenn ich den Gegenstand gekauft habe, oder das Auto in dem Fall, das ist ein Mangel, dann möchte ich gerne mein Geld zurück, vom Kaufvertrag zurücktreten, Nachbesserungen, Schadensersatz, was auch immer, ganz viele verschiedene Facetten.
Und reicht ein Blick nach Amerika, um zu sehen, wie es gehen
genau,
kann. Ne?
Genau, und das sollte man vielleicht dann zum Eingang auch nochmal sagen. Volkswagen verhält sich aus gewissen strategischen und auch teilweise aus Gründen, weil man sich auch darauf selbst eingelassen hat, sehr janusköpfig in Amerika. Das fand ich sehr schön und veranschaulichen. Aus Amerika haben wir vergangene Woche Bilder von Parkplätzen irgendwo in der Einöde in Arizona, Nevada oder jedenfalls gemietet von VW. Und was stand da drauf? Da standen zahlreiche VW-Dieselfahrzeuge, die nicht mehr gebraucht worden sind. Wie kommt es dazu? VW hat sich im Zusammenhang mit den diversen Vergleichen mit den amerikanischen Justizbehörden, die haben da diverse Vergleiche geschlossen und wahnsinnige Summen gezahlt bereits. Und ein Aspekt ist aber auch der Rückkauf von betroffenen Fahrzeugen. Und ich habe jetzt nochmal vor der Aufnahme des Podcasts nachgeschaut. Laut Gerichtsakten in der amerikanischen Justiz, die alles auch sehr schön für uns transparent machen, sind es über 350.000 Fahrzeuge, die VW in Nordamerika zurückgekauft hat. Und der Preis dafür beträgt mittlerweile deutlich über 7 Milliarden Euro. So, und in Deutschland oder auch in Europa regt sich natürlich der Zorn der Verbraucher, weil die sagen, naja, was in Amerika funktioniert, warum funktioniert das bei uns nicht? Und in Deutschland oder auch in Europa zieht sich VW natürlich auch mal auf die Position zurück und sagt, naja, man redet gar nicht von einem Betrug oder es geht immer um die Diesel-Thematik. Thematik hin und her. Man bietet eine sogenannte Nachbesserung an. Und die Nachbesserung sieht folgendermaßen aus über ein Software-Update. Hm.
Richtig. Und damit denken die eben, ist das Problem erledigt. Und jetzt hat das OLG Köln ziemlich deutlich gemacht, damit ist die Thematik eben nicht erledigt.
Ja, und das ist...
Wie war der Fall gelagert?
Das ist, es geht um einen gebrauchten Audi A4 TDI Ambition. Den hat ein Käufer erworben im Jahr 2015, im Januar, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, Januar 2015. Aufgedeckt wurde das Ganze ja durch die EPA in Amerika, glaube ich, im September.
Im September 2015.
Also ein gutes Dreivierteljahr vorher, vor Aufdeckung des Skandals, hat er den gekauft, den Audi, bei einem Audi-Zentrum. Audi ist Tochtergesellschaft des VW-Konzerns, deswegen nicht verwirren lassen, wenn wir immer von VW und Audi reden, aber hier geht es um einen Audi. Und kurz nach Bekanntwerden des Skandals hat ja VW angeboten, allen betroffenen Kunden zur Nachbesserung ein sogenanntes Software-Update aufzuspielen, mit dem gewissermaßen die Manipulation, in manchen Bereichen ist es auch die sogenannte Defeat-Device, diese Abschalteinrichtung ja behoben werden sollte. Und auch dieses konkrete Auto, das da betroffen ist, wurde dann in die Werkstatt zurückgebracht, und zwar im September 2016. Das Software-Update wurde aufgespielt und der scheinbar zufriedene Kunde fuhr dann vom Werkstatthof runter. Das muss man sich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen Bilder vorstellen, benutzte das Auto auch weiter. Und
dann, überlegt es sich anders.
Genau, er überlegt sich anders. Und zwar ein ganzes Vierteljahr später, keine Ahnung, wie viel 1000 Kilometer er dann mit dem Auto zwischenzeitlich gefahren ist, und möchte dann vom Kaufvertrag zurücktreten. Jetzt stellt man sich also ein bisschen so die Frage, wie läuft das im Gewährleistungsrecht? Trotz Nachbesserungen nochmal sagen, der Mangel wurde nicht behoben, ich drehe zurück. Und es kommt zum Rechtsstreit in der ersten Instanz. Lass mich nochmal kurz nachschauen. Ich glaube, das ist wieder mal ein Fall am Landgericht Aachen. Im Landgericht Aachen gibt es im Kontext der ganzen Verbraucherklagen, wir reden übrigens von mindestens 16.000 anhängigen Klagen in erster Instanz, das sind Zahlen von VW, die anderen Zahlen dürften aber deutlich höher sein, gab es also ein Urteil Ende August 2017. Und nun steht man sich also am Oberlandesgericht Köln gegenüber. Und das Oberlandesgericht hat kurz vor Ostern einen Beschluss herausgegeben und sagt jetzt, der Rücktritt vom Kaufvertrag ist trotz der Nachbesserung möglich. Selbst wenn du als Kunde mit dem Auto noch weiter rumgefahren bist. Das macht es natürlich sehr spannend, weil alle anderen Kunden, die in einer ähnlichen Situation sind, jetzt sich natürlich auch denken könnten, wir haben nicht geklagt. Die Verjährungsfrist läuft zum Jahresende 2018 ab. Das wird ja häufig auch diskutiert im Kontext der ganzen Musterfälschungsklage, die jetzt da initiiert werden sollte. Und könnten jetzt natürlich nochmal sagen, wir haben zwar das Software-Update, wir haben uns bislang nicht überlegt zu klagen, vielleicht klagen wir jetzt doch, ne?
Genau, also eine sehr verbraucherschutzfreundliche Entscheidung, wie gesagt, die jetzt erstmal ein Hinweisbeschluss ist. Ja. Ne? Das muss man sich eben so vorstellen. Das ist so ein Zwischenergebnis im Rahmen eines laufenden Verfahrens. Das heißt, es wird jetzt Beweis erhoben und dann kommt es überhaupt erst zu einem Urteil des Oberlandesgerichts. Ja. Aber wir wollten das hier mal nachtragen, weil das vielleicht nicht uninteressant ist. Und
da ist sicherlich zu dem Beweisbeschluss, muss man noch zwei, drei Sätze sagen, ganz spannend, dass da jetzt erstmal ein Sachverständiger kommen wird, der nochmal ganz konkret auch sich anschaut, wie denn die Feed-Device funktioniert hat, was das Software-Update bewirkt hat und dann feststellen soll, sind denn Folgeschäden oder tatsächlich Auswirkungen auf Lebensdauer, Leistung, Emissionsausschuss etc. Dann tatsächlich vorhanden. Mhm. Also ein Fall, den man auf jeden Fall im Auge haben sollte.
Richtig. Und damit beschließen wir sozusagen dem Hauptteil und kommen nun zum gerechten Urteil, das diesmal ergangen ist vom Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen. Und das war sicherlich ein ziemlicher Ausnahmefall, aber jedenfalls umso interessanter zu lesen, denn es ging um Hartz-IV-Empfänger, die ein Schweizer Konto betrieben haben.
Also ziemlich dreiste Geschichte eigentlich. Ja.
Die hatten also ein Pärchen, das hier eben in Deutschland Hartz IV kassiert hat, aber gleichzeitig wirklich unfassbare Vermögenswerte auf Schweizer Konten gelagert hat. Und jetzt verdonnert wurde vom Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, rightly so, diese Hartz-IV-Leistungen wieder zurückzuzahlen.
Du musst, glaube ich, mal die Dimension nochmal nennen, damit die Hörer das auch irgendwie einwerten
können. Richtig, genau. Also die haben tatsächlich also Grundsicherungsleistungen für circa 10 Jahre in Höhe von 175.000 Euro kassiert. Mhm. Und die müssen sie jetzt zurückzahlen. Und sie hatten einen Gesamtwert, also auf ein Konto bei der Credit Suisse und hatten sich da, also jetzt gucke ich gerade, es ist gar nicht klar, wie viel Vermögen sie überhaupt hatten. Ne?
Ja, auf diesem Konto, Schweizer dieses Schwarzgeldkonto, lagen glaube ich 147.000 Euro. Interessanter Seitenaspekt ist, wie kommen diese Daten an das Landessozialgericht überhaupt nach Deutschland? Ist das Land Rheinland-Pfalz, man schimpft ja immer sehr viel über die Steuer-CDs, die gekauft werden, ob das überhaupt die Sache wert ist. In dem Fall hat es offenbar dann doch tatsächlich was gebracht, dass man über so eine Steuer-CD, die man gekauft hat, an diese Daten deutscher Kunden bei der Credit Suisse rangekommen ist. Bankgeheimnis hin oder her. Hier hat es dazu geführt, dass ein ganz dreister Fall von Hartz-IV-Betrug, es gab übrigens auch ein paralleles Strafverfahren gegen den Mann, in dem er, glaube ich, aber für nicht schuldfähig befunden wurde. Und jedenfalls wurde der Betrug aufgedeckt und nun muss die Familie oder das Paar das Geld zurückzahlen. Das Gericht hat übrigens in der Entscheidung auch noch ein paar sehr schöne Aspekte reingebracht, indem sie gesagt haben, naja, wir halten das schon für sehr augenfällig, dass jemand, der offenbar Hartz-IV-Empfänger ist, so eine Art Lebensstil führen kann. Die haben also hohe Bargeldsummen auf ihr Konto noch selbst eingezahlt. Die haben 2 Autos gehabt. Sie konnten ihr Hauskredit tilgen. Die haben ihren Kindern Urlaube finanziert.
Und Privatgymnasium für die Söhne. Ja. Und das Interessante ist, jetzt fragt man sich natürlich, wie kann das durchgehen? Denn natürlich, die Jobcenter sind eigentlich immer sehr hinterher, die Vermögenswerte von Hartz-IV-Empfängern zu prüfen und da gibt es ja auch recht strenge Vorgaben, sozusagen, was zuerst von dem Privatvermögen verwertet werden muss, ehe man überhaupt in den Genuss von Hartz IV kommt. Und offensichtlich haben die das so gemacht, dass sie jegliche Nachfragen durch einen sehr querulatorischen Erscheinungsstil auf dem Amt sozusagen unterbunden haben. Also die müssen sich so daneben benommen haben, dass alle eingeschüchtert waren und dann womöglich nicht weiter nachgefragt haben. Und das war übrigens auch Teil dieses Strafverfahrens, was da noch parallel lief, da wurde er in der Tat wegen querulatorischen Wahns für schuldunfähig erachtet, der Mann. Also das ist wirklich auch insofern eine ganz interessante Entscheidung.
Ja. Der Fall spielt übrigens im Emsland. Da bin ich schon mehrfach zugefragt worden.
Ja, ist das, hat das irgendwelche Besonderheiten?
Nein,
hat es nicht. Das ist doch nicht typisch fürs Emsland, wie wir, das wollten wir überhaupt nicht suggerieren. Aber jedenfalls ist es übrigens so, dass eben das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen natürlich auch hier zumindest mal diese Schuldunfähigkeit angesprochen hat und gesagt hat, dieser Mann sei jedenfalls nicht außerstande gewesen, gegenüber dem Jobcenter auch wahrheitsgemäße und vernünftige Angaben zu machen, nämlich immer dann, wenn er Meinung war, das würde ihm jetzt helfen. Ja. Und da habe er seine Anliegen sogar sachlich, höflich und eloquent vertreten können. Ja. Das ist insofern auch ein ganz interessanter Nebenaspekt.
Eine lesenswerte Pressemitteilung, den Link dazu packen wir euch auch noch in die Shownotes natürlich.
Genau. Also das zu diesem gerechten Urteil. Warum es gerecht ist, müssen wir gar nicht sagen, das ergibt sich von selber. Wir bedanken uns für die Geduld und also, dass wir sozusagen sie haben warten lassen, tut uns natürlich im Nachhinein leid, aber jetzt ist eben ja auch noch nicht zu spät. Wir wünschen viel Spaß für den Rest der Woche und freuen uns dann aufs nächste Mal, dann hoffentlich wieder am kommenden Mittwoch.
Genau, vielen Dank fürs Zuhören und einen angenehmen Start in den Nachmittag und beim Anhören des Podcasts natürlich.
Ja. Tschüss.
Tschüss.